Vor 10 Tagen hat das italienische Verfassungsgericht in Rom entschieden, dass Opfer des Nationalsozialismus in Deutschland in Zukunft, dass Opfer des Nationalsozialismus Deutschland in Zukunft auf Schadensersatz verklagen können, und zwar vor italienischen Zivilgerichten. Mit dieser Entscheidung wendet sich das Gericht explizit gegen ein Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs, des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Denn dort hatten die Richterinnen und Richter 2012 entschieden, dass italienische Gerichte die Zivilklagen von italienischen Nazi-Opfern als unzulässig abweisen sollten, da das Völkerrechtsprinzip der Staatenimmunität gelte und Klagen von Individuen demnach ausgeschlossen seien. Damals beugte Italien sich dem Urteil und erließ 2013 ein Gesetz, das den Haager Richterspruch in nationales Recht umsetzte. Und damit, so dachten wir alle damals, sei die Frage nach jahrzehntelangem Ringen wohl endgültig entschieden und im Sinne der Klägerinnen und Kläger verloren. Aber jetzt ist das italienische Verfassungsgericht zu einer überraschenden Auffassung gekommen, dass dieses Gesetz nämlich verfassungswidrig ist. Es sei unzulässig, dass italienische Bürgerinnen und Bürger, die Opfer des NS-Unrechts geworden sind, die Gerichte im eigenen Land nicht anrufen dürften. Das Völkerrechtsprinzip der Staatenimmunität gelte, so die Richter, nicht, wenn es sich um unrechtmäßige Taten eines Staates handelt, die als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen sind. In solchen Fällen gingen die Menschenrechte vor, die unantastbar sind und in der italienischen Verfassung garantiert werden. Um zu verstehen, was eigentlich mit diesem neuen Urteil, was es damit genauer auf sich hat und was das generell für die Frage der Entschädigung von NS-Opfern bedeutet, haben wir Martin Klingner ins Studio eingeladen. Guten Morgen, Martin. Moin. Ja, du bist ja in dieser Sendung immer ein gern gesehener Gast, Rechtsanwalt und im Arbeitskreis Distomo. Vielleicht gleich mal in medias res. Worum geht es denn bei diesem Urteil genau? Wer hat eigentlich geklagt und warum?
Also das konkrete Urteil bezieht sich auf die Fälle von 3 ehemaligen NS-Zwangsarbeitern, Italiener, die nach Deutschland verschleppt wurden und dort Zwangsarbeit leisten mussten. Die haben geklagt vor italienischen Gerichten, zuletzt vom Landgericht Florenz, haben Entschädigung von der Bundesrepublik Deutschland verlangt. Durch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag und das nachfolgende Gesetz, was du beschrieben hast, war es dem Gericht in Florenz nicht mehr möglich, über diese Verfahren zu entscheiden. Das heißt, dieses Verfahren hätte einfach eingestellt bzw. die Klage zurückgewiesen werden müssen, weil der Internationale Gerichtshof Italien vorgegeben hat, dass die italienische Justiz sich mit derartigen Fällen nicht mehr befassen darf. Mein Anwaltskollege Joachim Lau, der seit langem viele Menschen, vor allen Dingen ehemalige Zwangsarbeiter aus Italien, vertritt, hat bei dem Gericht den Antrag gestellt, dem Verfassungsgericht in Rom die Frage vorzulegen, ob denn dieses Gesetz überhaupt verfassungsgemäß ist. Er hat letztlich das Landgericht in Florenz davon überzeugt, dass das so ist. Und das Gericht hat einen Vorlagebeschluss gemacht im vergangenen Jahr. Und über diesen Vorlagebeschluss wurde jetzt entschieden. Und das Verfassungsgericht hat, muss ich sagen, auch zu unserer Überraschung eigentlich positiv entschieden. Also positiv im Sinne der NS-Opfer und gegen die Auffassung der Bundesrepublik Deutschland. Und hat sich damit in der Tat gegen den Spruch des Internationalen Gerichtshofs gestellt. Das kann man schon sagen, ist eine mittlere Sensation, dass das passiert ist.
Das heißt jetzt aber was für diesen konkreten Fall erstmal? Also das heißt, das Gericht in Florenz kann jetzt entscheiden oder geht das erstmal diplomatische Kanäle oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das wird beides parallel passieren. Also in juristischer Hinsicht heißt das, die italienischen Gerichte dürfen nach diesem Spruch wieder über die Verfahren verhandeln. Das heißt, alle anhängigen Klagverfahren dürfen weitergeführt werden. Und die bereits rechtskräftigen Entscheidungen können auch vollstreckt werden. Also die italienischen Gerichte, die jetzt, also in den Fällen, wo es schon rechtskräftige Urteile gibt, kann gegen deutsches Eigentum in Italien auch vollstreckt werden. Nach italienischem Recht steht nichts mehr gegen dieses Urteil und der Weg ist offen. Aber wir wissen natürlich aus der Vergangenheit, dass die Bundesrepublik Deutschland immer wieder Wege gefunden hat, auch rechtskräftige Urteile zu torpedieren, auf diplomatisch-politischen Wege Entscheidungen zugunsten von NS-Opfern wieder zunichte zu machen. Und wir können sicher sein, dass die diplomatischen Kanäle heiß laufen. Das Auswärtige Amt ist sicherlich durch den Spruch in helle Aufregungen geraten. Davon kann man ausgehen. Und die werden versuchen, über die italienische Regierung Druck auszuüben. Und das muss man halt abwarten, ob ihnen das gelingt.
Und was würde denn, oder ja genau, das muss man abwarten, ob ihnen das gelingt. Aber was würde das bedeuten, wenn das sozusagen nicht gelingt quasi? Oder was heißt das eigentlich nicht nur für Italien, sondern auch für andere Fälle? Also wie diskutiert sich das eigentlich breiter, wenn man jetzt davon ausgeht, du kommst ja vom Arbeitskreis Distomo, da geht es um die Massaker durch die Wehrmacht in Distomo. Was bedeutet das für die Überlebenden und Angehörigen, die da seit Jahren klagen?
Im Fall Distomo, der ja eben ein Massaker in Griechenland betrifft, ist es so, dass 2008 der oberste italienische Gerichtshof, der Kassationshof, ein Urteil gefällt hat, das rechtskräftig ist und das besagt, dass die Opfer von Distomo in deutsches Eigentum in Italien vollstrecken können. Das heißt, sie können Liegenschaften pfänden, solch ein Verfahren hat auch schon begonnen, und sie können auch andere Forderungen der Bundesrepublik fänden und auf diese Weise versuchen, zu Geld zu kommen. Also es gibt ja ein Urteil des Landgerichts Levadia aus Griechenland und genau dieses Urteil kann eben in Italien jetzt vollstreckt werden. Das heißt, soweit deutsches Eigentum vorhanden ist, können Pfändungsbeschlüsse erlassen werden und im Moment ist der Weg tatsächlich offen, auch an das Geld heranzukommen. Das ist eine Frage, wie jetzt diese Vollstreckungsverfahren in nächster Zeit laufen, aber im Moment besteht die Möglichkeit und im Moment gibt es nach italienischem Recht jedenfalls keinen Rechtsbehelf, den die Bundesrepublik noch ergreifen könnte, um das zu stoppen.
Aber damit sind wir ja quasi von der Situation her im Grunde in der ähnlichen Situation, also quasi in der Zeit zurück, wie vor dem Urteil durch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, also durch den Internationalen Strafgerichtshof.
Ja, genau. Wir sind wieder an dem Stand, wo wir 2008 schon waren. 2008 war das Urteil des Kassationshofs. Das hat die Bundesrepublik Deutschland veranlasst, Italien vor den Internationalen Gerichtshof zu zerren und dieses Urteil zu erwirken, das dann die Verfahren gestoppt hat. Und jetzt sind wir genau wieder da, wo wir vorher waren. Das ist zutreffend. So, und für die Bundesrepublik Deutschland gibt es jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, entweder ein neues Verfahren von dem Internationalen Gerichtshof anzustreben oder den Sicherheitsrat der UNO anzurufen und Sanktionen gegen Italien zu beantragen. Das Letztere wäre wahrscheinlich so das allerletzte Mittel, zu dem die Bundesrepublik greifen könnte. Das wird man natürlich gegenüber einem befreundeten EU- und NATO-Staat wahrscheinlich nicht tun, aber die Möglichkeit bestünde, um auf diese Weise das Urteil des Internationalen Gerichtshofs dann doch durchzusetzen.
Aber es hat ja quasi, was Italien jetzt entschieden hat, was das italienische Verfassungsgericht entschieden hat, ja ziemlich weitreichende Folgen, weil im Grunde genommen erkennt es ja das Urteil des Internationalen Gerichtshofs nicht an, wenn ich das richtig interpretiere.
Also in der Konsequenz ist das so. Das Verfassungsgericht hat das recht schlau gemacht, finde ich. Der eigentliche Konflikt besteht ja in der Frage, ist Deutschland Staatenimmunität zu gewähren, auch in Fällen, wo es um schwerste Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen geht. Immer die Kernfrage gewesen. Und da hat die italienische Justiz ja immer eine klare Haltung gehabt und gesagt, nein, in diesen Fällen gilt das Prinzip der Staatenimmunität nicht. Ein Staat, der solche Verbrechen begeht, der darf sich nicht auf diesen Grundsatz zurückziehen dürfen. Und die Rechte der Individuen, die haben einfach Vorrang in diesen Fällen. Jetzt konnte das Verfassungsgericht nach dem Spruch des IGH aber nicht genauso argumentieren, weil das ist ja schon ausentschieden worden. Für die Auslegung des Völkerrechts ist der Internationale Gerichtshof zuständig. Das wird in einem der ersten Sätze in diesem Urteil auch so anerkannt. Ja, und dann haben sie aber ganz schlau angefangen und gesagt, ja, aber für das Völkerrecht seid ihr zuständig und für das Verfassungsgericht, für das Verfassungsrecht sind wir zuständig. Das heißt, wir sagen, unsere Bürger, Bürgerinnen und Bürger, haben das Recht auf Zugang zu den Gerichten. Und dieses Recht ist unantastbar. So, das heißt also, wenn ein internationales Gericht sagt Staatenimmunität, dann dürfen wir das nicht beachten in den Fällen, wo das tatsächlich dazu führt, dass kein Zugang mehr zu den Gerichten gewährt wird, denn das wäre ein eklatanter Verfassungsbruch. Und auf diese Weise, indem sie eben sagen, die Rechte der Individuen, soweit sie eben verfassungsrechtlich geschützt sind, haben Vorrang, haben sie das Urteil ausgehebelt, aber sozusagen durch die Hintertür. Und das ist jetzt sozusagen die Essenz dieses Urteils. Und damit muss sich die Bundesrepublik auseinandersetzen und ist damit vor ein neues Problem gestellt.
Und muss sich damit sozusagen jetzt erstmal natürlich nur die Bundesregierung auseinandersetzen, aber hat das generell auch weitreichendere Folgen? Weil es wird ja zum Beispiel immer dieser Vergleich gemacht zwischen diesen Entschädigungen hier von NS-Opfern in Europa und den Entschädigungen von den sogenannten Comfort Women in Japan. Also ist es jetzt oder durch Japan, die da klagen, also Frauen, die zwischen 1932 und 1945 durch die japanische Armee sexuell versklavt worden sind, und die Überlebenden, die eben heute klagen, vor erst japanischen Zivilgerichten, dann Zivilgerichten in Korea und so weiter, auf Entschädigung. Also könnte dieses Urteil in Italien jetzt vom Prinzip her einen Weg weisen in die jeweiligen Länder, zum Beispiel jetzt in Südkorea, zu sagen, da wird auch ein ähnliches Urteil erlassen und plötzlich sind Individualentschädigungen, die bisher immer abgelehnt wurden, doch möglich.
Könnte, ja. Also das Problem ist natürlich, dass die italienische Justiz ja, in Europa nicht besonders viel Unterstützung erfahren hat. Das ist das eine hier. Der Oberste Gerichtshof Griechenlands, der Areopag, hat im Distomo-Fall entschieden, dass die Individualrechte vorgehen, und die italienischen Gerichte haben so entschieden. Andere Gerichte haben sich das nicht getraut oder wollten das nicht, aus Gründen der Konformität gegenüber den jeweiligen Ländern. Und beim Internationalen Gerichtshof hat sich diese Sichtweise eben auch nicht durchgesetzt. Und es war eine klare Mehrheitsentscheidung zugunsten eines absoluten Prinzips der Staatenimmunität. Und ob sich die italienische Linie jetzt europäisch oder weltweit irgendwann durchsetzt, das kann man einfach nicht vorhersagen. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein zu sagen, egal was ihr übers Völkerrecht denkt, ihr dürft in die Individualrechte nicht eingreifen, ihr dürft den Menschen nicht den Weg zu den eigenen Gerichten abschneiden. Und ja, wie gesagt, also das bleibt juristisch, politisch umkämpft. Die Reaktionen in der deutschen Presse zeigen ja, dass das nicht anerkannt wird, dieses Urteil. Das ist eigentlich schon ziemlich klar, dass sich daran nichts ändert. Nichtsdestotrotz ist das ein wichtiger weiterer Baustein, um irgendwann tatsächlich mal zu einem Prinzip zu kommen, dass jeder Mensch, der von einem Kriegsverbrechen betroffen ist, dann auch die Möglichkeit hat, vor den Gerichten seines eigenen Landes Rechtsschutz zu erlangen.
Aber es ist ja auch interessant, ich finde, man kann es ja auf unterschiedlichen Ebenen betrachten, diesen Fall. Also auf der einen Ebene finde ich das total sagen wir mal, verwirrend, dass griechische Personen jetzt in Italien deutsches Vermögen einfrieren können. Da kann man sich ja auch reihenweise Kommentare schlechter Zeitungen zu vorstellen, was das bedeutet. Und auf der anderen Seite hat man natürlich eine total abstrakte Frage, die aber ja total grundlegend ist für wie wir miteinander leben wollen, nämlich die Frage danach irgendwie, wie frei ist das Individuum im Verhältnis zum Staat? Also, oder was ist irgendwie so ein hoher Wert, der da gerade verhandelt wird und wo man eigentlich denken muss, müsste, finde ich, dass die Bundesrepublik jetzt sagt, ja super, die sollen sehr gerne gegen uns klagen, wir zahlen denen auch gerne was, weil der Wert, dass irgendwie Bürger Rechtssicherheit in Bezug auf irgendwie, also auf ihr Verhältnis zum Staat haben, doch was ist, was man als Demokratie immer bejahen muss, oder? Also, dass jemand, dass genau das, was du gerade meintest, dass man irgendwie als Opfer von Kriegsverbrechen, als Opfer von Gewalt seitens eines anderen Staates in der Lage sein muss, in dem Staat, in dem man lebt, irgendwie zurechtzukommen oder mindestens die Klage zu führen, ist doch eigentlich ein sehr demokratisches Moment oder wäre für Freiheit ganz wichtig.
Ja, würde ich dir zustimmen. Die Diskussion, die da in Den Haag geführt wurde bei der Verhandlung, die hatte aber eine ganz andere Ausrichtung. Die Bundesrepublik, die bundesdeutsche Delegation hat ja nicht nur gesagt, was sie immer sagen, wir haben schon so viel gezahlt und wir erkennen ja die Verbrechen alle an, aber es können ja jetzt nicht alle kommen und so weiter. Sie hätte sich darauf ja beschränken können. Die sind aber total in die Offensive gegangen und haben gesagt, wir retten hier den Weltfrieden. Wenn ihr uns nicht folgt, dann ist tatsächlich die gesamte Nachkriegsordnung bedroht, weil es könnte ja alles wieder aufgerollt werden. Und das könnt ihr doch nicht ernsthaft wollen. Und so ein bisschen haben sie damit sich auch durchgesetzt, nämlich weil das natürlich nachziehen würde, dass auch bei, eben nicht nur bei den Verbrechen, die während des Zweiten Weltkriegs verübt wurden, von Deutschland oder von Japan, was du angesprochen hast, sondern es geht natürlich auch um die aktuellen Kriege. Und da kann sich Deutschland natürlich relativ sicher sein, dass es viele Verbündete hat, auf einer Ebene zu sagen, nein, also wenn überhaupt, dann entscheiden die Staaten darüber, ob sie irgendein Entschädigungsregime einführen oder nicht. Aber so weit darf das nicht kommen, dass die Bürger selber den Zugang zu den Gerichten kriegen und dann die Gerichte auch dann noch eines anderen Staates darüber entscheiden, ob wir zahlen müssen oder nicht. Davor fürchtet sich die Bundesrepublik und davor fürchten sich auch viele andere Staaten und deswegen ist das so hart umkämpft. Trotz aller Bekundungen zu Menschenrechten und so weiter, also man führt sogar ja Krieg für Menschenrechte, aber man will die Sache unter Kontrolle halten, man will auf keinen Fall, dass man da in einem Terrain von Außenpolitik, um den es ja eigentlich geht, dass man da gestört wird, dass da die Individuen Mitspracherechte haben und dass man hinterher zur Kasse gebeten wird. Das will man auf keinen Fall.
Stefan Ulrich hat ja in der Süddeutschen Zeitung, berichtet ja eigentlich immer schon seit Jahren relativ regelmäßig über diese Entschädigungsdebatten und hat jetzt das Urteil aus Rom kommentiert. Wenn ich das ungefähr richtig wiedergebe, sagt er irgendwie sowas wie, es gibt drei Ebenen. Das eine ist die moralische Ebene. Auf der moralischen Ebene ist alles in Ordnung, ist das Urteil auch richtig, weil es quasi den Klägerinnen und Klägern, den Opfern, ihren Angehörigen Unterstützung zusichert. Und das müsste natürlich eigentlich auch sein. Aber politisch und rechtlich hält er das Urteil für eine Katastrophe. Denn wenn man erstmal anfangen würde, Forderungen von Individuen gegen die Nachfolgestaaten von Unrechtsregimen zuzulassen, dann verhindert man sozusagen, dass diese Nachfolgestaaten sich ökonomisch wie auch sozial wieder erholen und daraus würde dann neue Gewalt drohen und Krieg. Also, und dann führt er die Situation nach dem Ersten Weltkrieg als Beispiel an und sagt sozusagen, im Grunde müssen die Unrechtsstaaten oder die ehemaligen Unrechtsstaaten dürfen gar nicht so ökonomisch und sozial quasi verausgabt werden, sich mit Entschädigungen auf Individualentschädigungen auf so eine lange Zeit zu befassen, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Das scheint mir einigermaßen skurril zu sein. Was hältst du von so einer Position?
Ja, der kann man ja zunächst mal entgegenhalten, dass die Bundesrepublik Deutschland sich ja völkerrechtlich verpflichtet hat, Reparationsleistungen zu erbringen, Entschädigungsleistungen zu erbringen. Nur, dass es alle diese völkerrechtlichen Verpflichtungen bislang gebrochen hat. Also in den Pariser Verträgen, in denen Reparationen festgelegt wurden, ist ja ganz klar bestimmt, wie viel das Nachkriegsdeutschland letztlich zu zahlen hat. Und man hat der Bundesrepublik, um ihr die Möglichkeit zu geben, ökonomisch wieder auf die Beine zu kommen, im Londoner Schuldenabkommen diese Forderung alle gestundet. Mit der Maßgabe, dass nach einem Friedensvertrag dann das alles erfüllt wird. Nur genau das hat die Bundesrepublik eben hintertrieben. Sie haben im 2+4-Vertrag, der ja so eine Art Friedensvertrag ist, bewusst das Thema Reparation außen vor gelassen und haben dann hinterher gesagt, ja, ihr habt ja jetzt alle verzichtet. Ja, also da steht kein Wort von Verzicht, aber selbst Griechenland und Italien, die da ja nun gar nicht dran beteiligt waren an diesem Vertrag, selbst da argumentieren die Juristen der Bundesrepublik so, dass diese Länder ja auf alle weiteren Forderungen verzichtet hätten, indem sie das abgenickt hätten, das 2+4-Abkommen. Und dann kommen wir wieder auf den Punkt zurück, ja, wenn dann die Bundesrepublik sich schon auf den Standpunkt stellt, das muss zwischenstaatlich geregelt werden, dann muss man sie ja fragen, ja, ihr habt es aber nicht getan. Und das hat ja sogar der Internationale Gerichtshof gesehen, dass da in vielen Fällen einfach keine Entschädigungsleistungen bisher gezahlt wurden, sondern dass bestimmte Opfergruppen, wie die ehemaligen italienischen Militärinternierten, völlig außen vor geblieben sind, dass man die mit so Taschenspielertricks aus dem Entschädigungsfonds rausgenommen hat. Und hat sozusagen der Bundesrepublik einen kleinen Wink gegeben, da müsst ihr aber noch mal ein bisschen was tun. Also wir halten zwar diese Position, aber eigentlich unter der Maßgabe, dass ihr da noch nachbessert. Und darauf bezieht sich jetzt auch noch mal das Verfassungsgericht explizit, auf diese paar wenigen positiven Stellen in dem Urteil des IGH, wo sie also sagen, auf dieses Prinzip Staatenimmunität könnt ihr euch zwar berufen, aber ihr seid natürlich auch verpflichtet, dann euren sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Und das, um das Stefan Ulrich da entgegenzuhalten, wenn es denn so wäre, dass das tatsächlich geregelt würde, dann könnte man ja vielleicht über den Punkt nachdenken. Aber wird es natürlich nicht. Und das wird es natürlich auch erst recht nicht. Ich meine, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren und da gab es ja ein Regime, das Deutschland dazu verpflichtet hat, bestimmte Leistungen zu erbringen. Wenn die Sieger der heutigen Kriege, die werden natürlich erst recht nicht zur Kasse gebeten, wenn sie Kriegsverbrechen begehen. Das heißt also, nur eine individuelle Entschädigungsoption kann überhaupt dafür sorgen, dass Menschen, die Opfer von Verbrechen geworden sind, dann auch zu einem Minimum von Gerechtigkeit kommen.
Und in den, wenn man jetzt sich, ach so, vielleicht nochmal an der Stelle nochmal weiter, bei Stefan Ulrich nochmal einmal kurz geblieben. Er sagt ja eben die dritte Ebene, ich habe jetzt eben schon gesagt, moralisch-politisch, die dritte Ebene ist für ihn das Recht. Und er sagt auch, rechtlich sei das Urteil aus Rom komplett inakzeptabel, weil damit letztlich ein Staat, also in diesem Fall Italien, gegen einen anderen, in diesem Falle Deutschland, urteilen würde und damit eben die Staatenimmunität außer Kraft gesetzt würde. Was sagst du dazu?
Ja, aber das ist auch in Ordnung so. Also die Staatenimmunität ist einfach kein absolutes, kein absolut gültiger Grundsatz. Die Staatenimmunität ist eigentlich mal entstanden aus so einer Art Höflichkeit zwischen den Staaten. Man verklagt sich nicht gegenseitig. Aber das eigentliche Grundprinzip im Völkerrecht über Jahrhunderte war die Souveränität der Staaten, die sich eben auch auf die eigene Justiz bezieht. Das heißt, die Unabhängigkeit der eigenen Justiz ist eigentlich ein viel höheres Gut als die Immunität zwischen den Staaten. Und das ist das eine. Und die Immunität ist auf vielfache Weise auch schon längst durchbrochen. Also es ist heute anerkannt, dass Staaten, die privatrechtlich agieren, durchaus verklagt werden können. Das ist völlig normal und anerkannt. Und im Fall jetzt Deutschland kommt dann noch hinzu, dass Deutschland in vielfacher Hinsicht auf seinen Immunitätsanspruch auch verzichtet hat. Und zwar schon durch das Haager Abkommen von 1907, weil da schon Rechte der Individuen eingeräumt worden sind. Also eines der wichtigsten internationalen Abkommens, die sozusagen den Fall von Krieg und Besatzung und Nachkriegsfolgen geregelt haben. Da ist schon der Ausschluss, da steht schon drin, dass Klagen von Individuen nicht ausgeschlossen werden dürfen. Das ist in diesem Vertragswerk, das das Deutsche Kaiserreich unterzeichnet hat, schon ganz explizit geregelt. Und im Londoner Schuldenabkommen von 1953 ist das nochmal bestätigt und bestärkt worden, dass es Rechte von Individuen gibt und dass die auch einklagbar sind. Das ist ganz klar anerkannt. Und das ist keine durchgängige Argumentation der Bundesrepublik jetzt über Jahrzehnte, sondern das ist ein Einwand, der Ihnen jetzt eingefallen ist, weil Sie auf andere Weise sich nicht in der Lage sehen, diese Verfahren zu stoppen. Also das ist eine absolute Doppelzüngigkeit, mit der da gearbeitet wird. Und wie gesagt, die griechische Entscheidung vom Areopag und die Entscheidung des Kassationshofs in Rom, die haben ganz wunderbar auseinandergepflückt, warum ein Staat, der massive Kriegsverbrechen begeht, und im Fall von Nazi-Deutschland war Verbrechen ja sozusagen geradezu das Prinzip dieses Staates, dass der bzw. dessen Nachfolgestaat, also die Bundesrepublik, sich dann nicht zurückziehen darf und sagt, ihr dürft uns aber nicht verklagen, das hat mit Moral nichts zu tun und das hat aber auch mit Recht nichts zu tun. Weil dann schneide ich eben den Menschen komplett ihr Recht ab, wenn ich dieses Prinzip verabsolutiere.
Eine Verständnisfrage, und zwar die Anwälte der Bundesrepublik, wer ist das dann?
Also,
sind das dann die Bundesanwälte?
Also in Italien gibt es einen italienischen Anwalt, der die Bundesrepublik vertritt, in fast allen Verfahren. Also das sind ja in der Regel Verfahren von ehemaligen NS-Zwangsarbeitern, und das war eben auch der Fall Distomo, der in Italien verhandelt wurde. Das ist ein italienischer Rechtsanwalt, der im Auftrag der Bundesrepublik dort agiert. Hinzu kommt aber, dass das Auswärtige Amt sich einen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut hat. Der hat also das gesamte Max-Planck-Institut das gesamte Personal im Grunde dieses Instituts arbeitet für die Bundesrepublik. Also alle namhaften Völkerrechtler der Bundesrepublik arbeiten für die Bundesregierung. Die haben die ganze Zunft eingekauft.
Das sind keine Beamten sozusagen, sondern sind praktisch private
Institute. Wie die Honorierung da vonstatten geht, weiß ich nicht, im Zweifel auf Honorarbasis. Aber es gibt natürlich auch angestellte Juristen, die dort arbeiten, aber die ganzen Völkerrechte, Universitätsprofessoren, Doktoren und so weiter, die Bundesrepublik da beraten und unterstützen, die werden sicherlich auf Honorarbasis arbeiten. Und das muss man auch einfach so sehen. Das ist auch kein Wunder, dass es wenig Kritik in Deutschland an diesem Urteil gibt. Die sind alle eingekauft. Das ist ganz klar so. Also die arbeiten alle für den deutschen Staat.
Gibt es eigentlich für die interessierte Leserin das Urteil jetzt dann auf Italienisch, auf Deutsch, auf Englisch? Wie kann die rechtsgebildete Leserin
das? Auf Italienisch gibt es das auf der Internetseite des Gerichtshofs. Es gibt eine bislang nur inoffizielle Übersetzung des Auswärtigen Amts. Die ist nicht autorisiert und ist auch nicht freigegeben zum öffentlichen Gebrauch. Aber ich denke, über kurz oder lang wird das dann auch passieren.
Und willst du noch dazu direkt eine Frage? Ansonsten würde ich mich mal nach den Klägerinnen und Klägern erkundigen wollen, wie die denn jetzt reagiert haben auf das Urteil in Italien.
Ja, für die ist das natürlich ein neuer Hoffnungsschimmer. Das ist ganz klar. Also ich glaube, niemand, der die Auseinandersetzung der letzten, sind ja schon bald 20 Jahre, verfolgt hat, ist sich sicher, dass er tatsächlich durchkommt mit seinen Forderungen. Aber es ist wieder nach dem deprimierenden Urteil aus Den Haag, ist das wieder ein Hoffnungsschimmer, dass es doch noch eine Möglichkeit gibt. Ob diese Möglichkeit sich dann tatsächlich realisiert, muss man sehen. Aber für die Menschen ist das tatsächlich wieder ein Fünkchen Hoffnung, zu sagen, aha, es gibt doch noch Gerechtigkeit, es gibt Gerichte, die uns unterstützen, und vielleicht kommen wir doch spät, auch doch noch zu unserem Recht und kriegen vielleicht noch eine kleine Entschädigung fürs Alter, für was auch immer.
Spät, sehr spät. Viele sind ja auch in den letzten 20 Jahren verstorben können eigentlich deren Angehörige jetzt deren Rechte wahrnehmen?
Ja, das ist auch so. Das sind zwei ehemalige Zwangsarbeiter, die klagen. In einem Fall sind es die Angehörigen eines in einem deutschen KZ ermordeten Zwangsarbeiters, die klagen. Das ist also möglich. Also wenn man das als zivilrechtliche Forderung anerkennt, dann kann solch eine Forderung auch vererbt werden und die Erben können diese Forderung dann auch geltend machen.
Und in der Presse wird gemutmaßt, es drohen in Zukunft Hunderttausende von Klagen von Schadenersatzforderungen gegen Deutschland. Was hältst du davon?
Also auszuschließen ist das natürlich nicht. Also es wird auch davon abhängen, ob jetzt in einzelnen Fällen tatsächlich die Entschädigung auch durchgesetzt wird, dass auch real dann gezahlt wird. Also in dem Moment werden sich natürlich viele Menschen darauf besinnen und sagen, ja, ich bin auch nicht entschädigt worden und ich hätte gerne auch noch eine Anerkennung. Das muss man abwarten. Also in Italien werden es sicherlich nicht 100.000 sein, so viel leben nicht mehr. Und ob die jeweiligen Erben das dann betreiben, weiß man auch nicht. Aber natürlich, wenn das italienische Beispiel Schule macht, dann werden sich die Menschen auch in anderen Ländern das natürlich überlegen, ob sie vor ihren Gerichten das durchsetzen können.
Für diejenigen, die sich mehr genauer informieren wollen, die können das wahrscheinlich unter anderem jetzt vielleicht nicht über dieses Urteil direkt, aber auch tun über die Arbeit oder den Stand der Dinge generell auf der Webseite des AK Distumo. Mhm. Kann man das da und kann man eure Arbeit irgendwie unterstützen?
Ja, also die Adresse ist ak-distumo.nadia.org. Und da stellen wir mal unsere Pressemitteilung rein. Ab und zu schreiben wir auch nochmal extra was. Oder verlinken Zeitungsartikel, Dinge, die gerade aktuell sind. Da kann man sich immer informieren. Spendenkonto ist da auch angegeben, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt. Und ja, freuen wir uns drüber. Und da ist auch unsere E-Mail-Adresse angegeben, über die ihr uns erreichen könnt, wenn ihr sonst weitere Fragen habt. Wir werden uns sicherlich mit dem Thema noch öfter auch in nächster Zeit in der Öffentlichkeit melden.